Episode 6 mit Willi um die Welt. Robert ist Berner und Marc Dechmann im Gespräch mit Hinrich Merker, Coach, Führungskräfteberater, Buddhist und Weltverbesserer in Berlin. Wir sinnieren darüber, was Hinrich heute in einem Flugzeug am Himmel sieht und welche überraschenden Erkenntnisse er daraus zieht und was es jetzt braucht, um sich kritischen Fragen zu stellen. Wir sinnieren über Führung und die Bedeutung von Selbstverantwortung und über alledem, was Willi wohl dazu sagen würde.
Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isler. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
Ich freue mich, wie immer eigentlich, zu Beginn jeder Folge auf das, was gleich kommen wird. Wir wissen noch nicht, was kommen wird. Wir haben heute wieder mal einen unglaublich spannenden, inspirierenden Gast, Hinrich Merker aus Berlin. Und ich begrüße nicht nur Hinrich, ich begrüße auch Marc, der gerade in Hamburg sitzt, in seinem Tonstudio. Und ich begrüße natürlich auch alle Menschen, die uns zuhören. Hinrich, wir starten entgegen der Konvention nicht mit einer Vorstellung unseres Gastes, sondern zum einen mit einem kurzen Countdown und im Anschluss direkt mit 10 knackigen Fragen zu Corona. Auf diese Fragen kannst du entweder mit Ja oder Nein antworten oder mit einem der beiden Begriffe. Ja, das heißt also, es sind dichotome Fragen, geschlossene Fragen. Wir wissen, dass sie tough sind, ja, aber versuch mal so wenig wie möglich beides zu sagen, okay? Super. Dann startet der Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, go. Hinrich, Corona, Krise oder Chance?
Krise.
Corona, im Rückblick groß oder klein?
Groß.
Corona, gefährlich oder ungefährlich?
Gefährlich.
Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
Gesundheit.
Corona, das neue 9/11, danach ist alles anders?
Ja.
Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
Freude auf den Impfstoff.
Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
Konstruktives Arbeiten im Homeoffice.
Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
Diffuse Selbstorganisation.
Ja, schön. Hinrich, jetzt pass auf, jetzt wird's spannend. Ja, die vorletzte Frage. Mhm. Bist du systemrelevant?
Nein.
Und jetzt kommt die wirklich entscheidende Frage, auf die alles hinarbeitet. Lennon oder McCartney?
Lennon.
Großartig, ja, vielen Dank. Roberto, du hast gesagt, wir müssen unbedingt mit dem Hinrich sprechen. Warum?
Ja. Warum? Ich habe Hinrich vor gut einem Jahr kennengelernt in Berlin. Wir beide waren Teilnehmer einer Fortbildung, die seine Frau Marion Miketta durchgeführt hat. Das ist eine Coaching-Fortbildung gewesen, Time to Think, wo es darum ging, Denkräume zu erschaffen und aufrechtzuerhalten. Wo eine der Grundregeln ist, den denkenden Menschen nicht zu unterbrechen als Begleiter, als Denkpartner. Und das ist für mich persönlich eine spannende Erfahrung gewesen, aber auch den Hinrich dort kennenzulernen, weil ich da gemerkt habe, wow, dieser Mann strahlt so eine Wärme aus, so ein Respekt fürs Gegenüber und auch so eine Zuversicht. Ja, das hat er jetzt gerade auch mit seiner Antwort Freude auf den Impfstoff auch unterstrichen, dass ich sofort angetan war und wir uns sehr, sehr gut unterhalten haben. Wir haben ganz schnell Bezüge herstellen können, beispielsweise über, Vorbild Willy Brandt, ja, beispielsweise. Mich erinnert er so ein Stück weit auch an Leonard Cohen, ja, sowohl von seiner Stimme her.
Die ist schon klar, dass das bei mir was triggert, weil das war das Erste, was ich auf meine Gitarre wirklich lange gekriegt habe. Gott, Leonard Cohen mit der Stimme. Okay.
Ja, yeah. Guck mal, wenn du das sagst, freut mich das doppelt, weil der letzte Gedanke, warum ich ihn unbedingt dabei haben wollte, war auch, weil ich dachte, ihr zwei habt auch something in common. Und ja, dann ist es wahrscheinlich Leonard Cohen.
Ah, ja, ich bin gespannt. Hinrich, wenn du das hörst, was der Roberto über dich sagt, passt das so für dich?
Ja, also fange ich mal beim Leonard Cohen an. Das, der wunderbare Satz, die wunderbare Liedzeile mit dem Crack, durch die, ja, den wir möglicherweise brauchen geradezu, damit das Licht reinkommt. Das nehme ich mal so auf, dass das eine Grundneugier bei mir anspricht auf das, was um mich herum passiert, wie wir leben, wie das Neue in die Welt kommt, wie Menschen miteinander umgehen. Von daher ist das ein Bild oder eine Ikone, sage ich mal, die mir was sagt, genau.
Ja, wunderbar. Und damit hast du ein Motto angesprochen, was in der ersten Folge bei uns ist. Welches Licht scheint durch die Brüche? Als eine unserer Leitfragen. Wundervoll. Wir haben die erste Sequenz zur Person. Und ich nehme ein bisschen die Zeit mit, wir gucken in der Viertelstunde ein bisschen zu beleuchten. Wenn du dich beschreiben sollst, dein CV in 1 oder 2 Minuten, was müssen wir über dich wissen?
Also ich sag mal ein paar Begriffe. Über mein CV, der eine Begriff ist unterschiedliche Welten, also in Südamerika aufgewachsen, in Deutschland zur Schule gegangen, in unterschiedlichen Ländern, auf unterschiedlichen Kontinenten gearbeitet und immer auf der Suche gewesen nach diesen Fragen, die ich eben angesprochen habe, wie funktioniert Zusammenleben, wie kommt es, dass so viel gelingt und auch so viel entgleist? Was sind das für Schlüsselmomente? Und das hat mich dann ziemlich schnell in die Entwicklungspolitik gebracht, in der ich einen Großteil meines beruflichen Lebens verbracht habe. Das hat mich sehr geprägt. Von daher, ich würde sagen, Neugier, Gespräche mit anderen, momentan als Coach, als Begleiter, als Trainer. Ja, das ist eigentlich, das sind so große Stationen, die für mich wichtig waren. Das könnte ich jetzt an einzelnen Orten festmachen, an einzelnen Menschen mitmachen, aber du hast mir ja ein Zeitlimit gegeben und das ist durch.
Aber da möchte ich kurz anschließen, um da wirklich nochmal kurz reinzuzoomen, Hinrich. Wenn du jetzt eine Person nennen dürftest, die für dich eine tragende Rolle gespielt hat, so eine Art Mentorin oder Mentor oder jemand, der oder die für dich so einen großen Crack where the light gets through sozusagen erschaffen hat. Wer wen würdest du da nennen?
Ich glaube, es sind zwei Personen. Es ist ein Anfang der 80er Jahre ein irischer Arzt in Kalkutta, der in einer absolut chaotischen Stadt damals Straßenkliniken aufgebaut hat und gesagt hat, hier muss etwas passieren. Die Welt kann nicht so aussehen in dieser Stadt, dass wir über Menschen rüberlaufen, die auf der Straße leben. Wir müssen etwas auf die Beine stellen und wir müssen gleichzeitig politisch arbeiten und gucken, dass sich in dieser Stadt, in diesem Bundesland Westbengalen, dass sich da etwas ändert. Dieser Mann hat mich unglaublich fasziniert und eigentlich wollte ich alles tun, um dort zu bleiben und zu sagen, komm, ich arbeite mit dir zusammen. Und dann hat er gesagt, nein, dein Platz ist, geh zurück, sozusagen lern was oder mach was und engagier dich an dem Ort, zu dem du gehörst und mach da etwas. Also das war so, das ist so die eine Person und die zweite Person ganz stark ist mein Berufsweg geprägt von einem Mentor, Hans Pfeiffer, der mein Chef über viele Jahre und der mir gezeigt hat, wie Führung funktioniert, wie Vertrauen geht, wie Selbstorganisation gestaltet werden kann und der mit einem Menschenbild unterwegs war, das eigentlich der Rutger Bregmann möglicherweise jetzt mit seinem Buch im Grunde gut beschreibt, weil der hatte ein Menschenbild, das sehr stark auf das Gute, auf das Gestalten wollen, auf die Emergenz gesetzt hat. Und von dem habe ich eigentlich gelernt, als ich dann über 20 Jahre lang Personalverantwortung hatte, große Teams geführt habe, wie das geht. Das hat er mir in seiner Menschlichkeit und großen Jesuiten geprägten Schleue beigebracht, ja. Und sein Kernsatz war eigentlich immer wieder, wir müssen, wenn wir in Führung arbeiten, wir müssen die Menschen lieben, ja. Wir müssen sie lieben und wir müssen daran glauben und mit der Prämisse arbeiten, dass eigentlich jeder einen guten Job machen will, ja. Und nicht mit dem Kontrollbedürfnis im Kopf. Das wären so zwei, die mich in der Sicht auf die Welt und das Politische und auf der anderen Seite in den Umgang mit Menschen in meinem späteren Arbeitskontexten sehr geprägt haben.
Hinrich, viele Leute haben manchmal eher den Eindruck, an Menschen zu verzweifeln, als ihnen zu lieben. Was ist dein Geheimnis, sozusagen in dieser liebevollen Haltung zu bleiben?
Pardon, sag's bitte nochmal. Was ist dein Geheimnis in der?
Viele Menschen sind eher verzweifelt am Menschen. Was ist dein Geheimnis, quasi in dieser liebevollen Haltung zu deinem Gegenüber zu bleiben?
Ich glaube, es ist eine, es ist Erfahrung. Es ist Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, wenn Menschen zu mir gut waren, zu meinen Kindern gut waren, wenn sie Empathie oder Mitgefühl gezeigt und gelebt haben in einer Weise, dass man gesagt hat, wenn ich das erlebe, dann möchte ich auch gerne das andere das erleben. Also das eine ist das unmittelbare eigene Erleben, das zweite ist das Beobachten, wie es andere Menschen gemacht haben, wie die sich eingesetzt haben, wie die sich engagiert haben. Und ich glaube, das ist sowas wie eine Grundannahme. Also es gibt ja dieses self-fulfilling prophecy. Wenn ich immer glaube, dass der andere eigentlich nichts möchte oder unengagiert ist oder so, dann wird es möglicherweise auch so, weil ich dann die Strukturen so kreieren werde. Aber das geht ja momentan jetzt schon los, wenn ich mal nur das Beispiel Homeoffice nehme oder so, ja. Also da geht's ja darum, habe ich eigentlich so ein Grundvertrauen, dass jeder da sich einbringt und einen guten Job macht, oder glaube ich muss da jeden Tag mal anrufen und mal nachgucken, ob der das eigentlich macht, was er da will. Ja, also ne, ist der Mensch freiheitsfähig oder ist er kontrollbedürftig? Das ist ja ein wenig für mich so die Grundfrage, um die es da geht. Ja.
Die Antwort für dich ist auf jeden Fall, der Mensch ist freiheitsfähig.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Anders werden wir, glaube ich, zusammenleben nicht hinkriegen, ja. Aber ich habe einmal in einer Firma gearbeitet, da bin ich dann letztendlich vom Betriebsrat gezwungen worden, auch an der Zeiterfassung teilzunehmen, ja. Allein das ist ja schon ein cooles Wort. Zeiterfassungsmaschinen gab es da, wo man dann um 16 Uhr so ungefähr die Schlange stand, die da die Karte rein donnerte, ja. Ja? Ja. Weil man meinte, dadurch so ein Gleichheitsprinzip herstellen, so ein Gleichheitsprinzip herstellen zu können. Aber es führte eigentlich dazu, dass, wenn wir jetzt in dieses System gezwungen werden, dann schreiben wir aber auch die Minuten auf oder so. Genau. Ja, das konnte ich da beobachten, anstatt ein bisschen das von einer anderen Seite zu sehen. Und das sind für mich so Beispiele, die eigentlich zeigen, dass das keine gute Prämisse ist. Ja?
Das triggert in mir kurz die Episode in meinem Leben an. Ich habe ja mal 2 Jahre bei McDonald's gearbeitet, zu meiner Studentenzeit. Und da gab es Zeiterfassungsmaschinen, wirklich mit so einer Karte. Und ich weiß noch ganz genau, wie du sagst, so die Strukturen machen dann natürlich auch was mit den Menschen, die in diesen Strukturen leben oder arbeiten. Und mir ging es manchmal um jede Minute. Ja, also sei es jetzt mit Anziehen der Arbeitskleidung oder Ausziehen der Arbeitskleidung oder wie lange geht man quasi hin zur Maschine, um bloß noch mindestens 60 Sekunden zu gewinnen. Ja, das macht was mit den Menschen, genau.
Ja. Fokus, ja. Henrich, was ist in dieser Zeit dein Geheimnis oder dein Ort der Kraft?
Mein Ort der Kraft ist der frühe Morgen. Ja, ist der frühe Morgen, ist so etwas wie eine kleine Morgenroutine. Ja, eine Morgenroutine, die ziemlich früh beginnt, meistens um 6, und in der ich mich hinsetze und in der ich mich verbinde mit den Menschen, die mir wichtig sind, den Menschen, denen ich an diesem Tag begegnen werde, indem ich mich zum Beispiel verbinde mit meiner über 80-jährigen Mutter im Pflegeheim in Göttingen, die ich gerade nicht besuchen kann. Aber ich habe den Eindruck, dass ich mich gedanklich mit großer Konzentration mit ihr verbinden kann und auf eine gewisse Weise auch mit ihr sprechen oder verbunden sein kann. Ja, und das ist ein wichtiges Moment. Ein zweites Moment ist auch da die Verbindung mit Lehrern und Lehrerinnen, die ich in meinem Leben hatte. Ja, ein drittes Moment ist bei dieser Morgenroutine ein bisschen gucken, was möchte ich? Wie wird dieser Tag sein? Wie geht es mir selber? Also das ist ja eigentlich dieses Prinzip mit sich selbst befreundet sein, mit mir selbst. Ja, dann schreibe ich ein bisschen morgens. Ich habe den alten 10-Jahres-Kalender. Es gab mal so einen schönen 10-Jahres-Kalender. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Für jeden Tag, also 10 Jahre lang steht da der 18. April. Und dann guckst du 10 Jahre lang, schreibst du immer nur so einen kleinen Abschnitt, was heute so los war. Und das mache ich jetzt wieder. Das habe ich manchmal pausiert, manchmal gemacht. Und dann gucke ich mir an, ja, 18. April jetzt zu Corona-Zeiten. Und was war denn eigentlich vor 10 Jahren oder vor 8 oder vor 9 Jahren? Und habe dann auf einmal die Dimension einer Dekade vor mir. Und das hilft mir dann zu sehen, wow, ist das jetzt gerade sehr, sehr anders, was hier passiert. Und das versuche ich dann vielleicht noch mit so einer kleinen, diese Morgenroutine mit der einen oder anderen Atemübung, ich würde gar nicht so weit gehen, das Meditation zu nennen, zu verbinden. Aber diese Erdung oder diese Verbindung oder dieses sich in den Strom stellen von Vorfahren, von spirituellen oder anderen Lehrern, in Verbindung gehen mit den Menschen, die mir diesen Tag über voraussichtlich begegnen werden. Das ist für mich ein wichtiger Ankerpunkt am Morgen. Und der zweite ist das tägliche Laufen, also Joggen in Berlin mit meiner Frau. Und letztendlich, was mir Kraft gibt, sind unerwartet intensive Begegnung mit meinen Kindern, für die auf einmal viel mehr Zeit für die ich auf einmal viel mehr Zeit habe und sie mir nehme.
Ja, da kommen wir gleich hin. Eine Frage, die kickt mich immer noch besonders an. Wenn du ein Lieblingslied hast in dieser Zeit, was ist dein Lieblingslied zurzeit?
Naja, da bin ich dann schon beim Lernen. Da bin ich
dann
schon.
Welches Lied hast du?
Nicht? Also dieses Imagine, ja,
Sinn,
also
ja.
Dieses Herausfordern der Vorstellungskraft oder dieses oder wenn ich glaube, dass ein Zurück zur Normalität, zu dem Wahnsinn, den es vorher gab, dass das furchtbar wäre oder verheerend wäre, ja, also wenn jetzt aber schnell wieder hoch, genauso wie früher, also more of the same. Dann glaube ich, steckt in diesem Imagine für mich ja der Zauber der Fantasie, der Vorstellungskraft des sich Verbindens mit der Zukunft. Und ich glaube, da, wer weiß, wann wir wieder so viel Zeit haben werden, die Zukunft zu imaginieren. Und die Zukunft ist ja schon da, wenn wir uns mit ihr verbinden. Die kommt ja nicht irgendwann in 2 Monaten um die Ecke, sondern wir gestalten sie ja jetzt.
Ja, wunderbar. Das bringt uns doch fast in unsere zweite Runde. Wenn du Revue passieren lässt in den letzten 2 Wochen, was waren diese kleinen Momente oder die Situationen, wo das Licht durch die Brüche scheint? Was waren diese Situationen, die dich bewegt haben, weil sie den Kern des Anders bereits in sich tragen?
Vor 2 Tagen habe ich ein Flugzeug am Himmel gesehen mit einem riesigen Kondensstreifen und habe auf einmal gedacht, ach, ein Flugzeug. Das ist ja unglaublich. Also da, wo ich wohne, da kann man sonst häufiger Flugzeuge so auf dem Anflug da nach Tegel sehen. Ja, aber das bewusst wahrzunehmen, ach, es gibt ja Flugzeuge, ja, oder so, das wäre so jetzt ein Moment. Ein zweites Moment wäre Frühling hinter Glas, nenne ich das mal. Also so rauszugucken, wie, und wenn ich dann draußen bin, diese Freude zu verspüren, du kannst wieder einen weiteren Frühling erleben, den ich gerade, weil ich so viel dann auch drin bin und gucken muss und dieses Drin-Draußen-Thema ja gerade drin ist, aber diesen Frühling oder diese Veränderung in der Natur noch viel stärker wahrzunehmen, als sonst. Und damit auch, was damit verbunden sein kann mit dem, was da kommt.
Also was ich raushöre, mach das dritte gerne.
Ein drittes ist, dass ich jetzt auf einmal mehr Namen weiß von Verkäufern oder Kaffeeverkäufern von Läden ringsrum, wo, weil es einfach auch bestimmte Routinen gibt, da gehe ich bewusster hin und nehme die Leute bewusster wahr und höre bewusster, wo die herkommen oder dass die sagen, bei uns hält sich sowieso keiner an den Abstand und bei uns im Wedding hat aber keiner geklatscht abends, wir haben das aber nicht gehört oder was auch immer. Also diese Arten von Begegnung, ja? Die Art der Begegnung, das Naturerfahren und so ein paar Dinge, die früher selbstverständlich waren. Also die neuen Selbstverständlichkeiten oder die alten Selbstverständlichkeiten, da ein bisschen hinzugucken.
Also das, was ich... Lass uns diese 3 Situationen ein bisschen erforschen. Wenn du die erste Situation nimmst mit dem Flugzeug und dem Kondensstreifen, was passiert da? Warum berührt dich diese Situation?
Die berührt mich, sie erinnert mich erstens an mein früheres Leben. Ich habe sehr viel im Ausland gearbeitet, sehr viel dort gemacht war, gehörte zu diesen verrückten Menschen, die sozusagen für eine 2-tägige Moderation nach Bangkok oder sonst wo, Malaysia oder sonst wohin gefahren sind. Wo ich jetzt im Nachhinein mir sage, Gott, wie verrückt, ja, Gott, wie verrückt. Und auf der anderen Seite auch weiß, auch damals haben wir schon über das Klima geredet und dafür waren immer die anderen verantwortlich. Und ich hatte natürlich immer wieder gute Erklärungen, warum das meins aber so wichtig ist, dass ich das natürlich machen kann oder so. Also A, ist dieses Flugzeug eine Anfrage an mein Leben früher? B, ist es ein Hinweis darauf, dass dieser blaue Himmel oder dieser weniger Fluglärm, dass das Gegenteil von zu viel ja nicht zu wenig ist, sondern möglicherweise genug. Ja, genug, dass wir über ein Genug reden oder dass wir, wenn es dann immer heißt, ihr wollt ja nur Verzicht oder sowas, ja, oder Einschnitte, dass man dann auch, dass ich dann sagen kann, aber dafür gewinne ich doch ganz viel, ja, es ist ja nicht nur, dass ich was verliere oder eben nicht, dass ich was verliere, sondern ich gewinne auch ganz viel Mück, ja, so, also es ist so, erinnert mich an den Wahnsinn, den wir hier haben, weil wir wissen, dass über 90% der Autos 23 plus x Stunden am Tag stillstehen. Und das ist ja ein irrationaler Luxus, den es gerade gibt. Und dafür sind die Fußwege voll. Und jetzt merke ich, wenn ich dann mit meiner Tochter Federball spiele auf der Straße, weil es weniger Verkehr gibt zwischen diesen Autos oder so, ja, dann denke ich, auch ein bisschen mehr Platz wäre noch cooler, ja. Aber dass wir hier überhaupt jetzt mal spielen können, ist doch irgendwie gut, ja. Ist also, nehme ich mal auch als, also so. Von daher sind da viele Assoziationen mit verbunden, mit diesem Flugzeug und dem Kondensstreifen.
Was ich rausgehört habe, Hinrich, auch in allen drei Sachen, die du angeschnitten hast, ist so eine Bewusstwerdung, so ein Bewusstsein, also so mehr verbunden sein. Sei es jetzt mit der Veränderung, die gerade vonstatten geht, sei es jetzt mit dem Kiez, mit den Menschen, die mich umgeben. Ja, so, also ja. Einfach nur, gucke mal, aha, ne? Also ein bisschen so Vollbremsung, ja. Und jetzt so Nachdenken und sich mehr im Kontakt sein mit dem Jetzt und Hier.
Ja, auf jeden Fall. Also, Roberto, das ist ganz stark so. Und das hat ja sicherlich auch etwas damit zu tun, dass wir in so einer Art Zukunftsvakuum gerade leben. Ja, da wir nicht wissen, was heißt das eigentlich, also die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, was heißt denn das für mich, für meinen Job, für mein Umfeld? Fehlt mir noch die Fantasie, kann ich so ein bisschen erahnen und so. Aber dieses Zukunftsvakuum, wann kommen die Kinder wieder in die Schule, ja, oder was auch immer, dieses Zukunftsvakuum führt auf der anderen Seite genau zu dem, was du gesagt hast, nämlich zu einer größeren Beschäftigung mit der Gegenwart, ja, mit der Gegenwart und kann uns helfen zu gucken, passt das eigentlich, was wir machen? Hilft uns das wirklich? Brauchen wir diese ganzen Meetings eigentlich? Könnten wir mal was anderes machen? Brauchen wir jetzt noch ein Design Thinking Workshop oder reicht einfach mal ein bisschen nachdenken? So, einfach mal so oder Pause aushalten, wäre ja auch mal was, ja? Oder so dieses Moment des Absichtslosen, ja? Könnten wir einfach mal absichtslos sein, uns langweilen, weil wir doch wissen aus der Kreativitätsforschung, nur da entstehen die coolen Gedanken. Nur dann, wenn wir mal nicht alles umzumachen, sondern einfach mal uns die Möglichkeit nehmen, so ein Fullstop, diese Pause, also möglicherweise auch als ein Geschenk. Für viele völlig klar als wahnsinnige Belastung und Überforderung und so. Aber das hat ja auch den Keim des Geschenks oder des Möglichkeitsraums, würde ich mal, sehe ich so, ja.
Danke.
Du hast dieses schöne Wort gesagt, Frühling hinter Glas. Und bei mir im Kopf hast du damit ein Gemälde gemalt, weil das Distanz hat, weil das Nähe hat. Was ist das, warum resoniert das bei dir so?
Also Frühling hinter Glas, ich verbringe viel mehr Zeit in unserem, ja, ich will nicht sagen, Wohnzimmer hieß es ja früher, ja, Lebenszimmer. Also unsere Wohnung ist so gebaut, dass es halt einen ganz großen, verglasten Raum gibt, der jetzt so auf eine Reihe von großen Bäumen schaut, die halt ja in den letzten Wochen, die Blätter wurden größer und größer, ja, die Blätter wurden größer und größer. Mhm. Auf einmal wurde die Tapete damit grün, ja, die Tapete wurde grün und das konnte ich hinter dem Glas das bewusster beobachten, weil ich einfach mehr Zeit in diesem Raum verbracht habe. Und das war wie so eine kleine Langzeit, wie so eine kleine Kurzzeit-Langzeitstudie, die ich da gesehen habe. Und dieses Frühling hinter Glas heißt auch, hinter Glas bedeutet auch wertvoll, kostbar. Ja, wertvoll, kostbar, das können wir eigentlich beschützen, das können wir mit Staunen, also und hinter Glas heißt für mich auch das Staunen darüber, das Wahrnehmen des Details, ja, die Kostbarkeit und den Zauber, der da drin steckt, ja, den wir immer wieder sehen und dass ich aus so kleinen Samenkörnern, was da alles so rauskommt, ja, also unser
Wahnsinn.
Unser Zen-Lehrer, der sagt ja immer No Mud, No Lotus, also wenn es den Kompost nicht gibt und den Matsch und den Winter und so, dann wird es eben auch nicht den Frühling geben und das, was da passiert und diesen Zyklus ein wenig bewusster wahrzunehmen. Ich glaube, das hilft mir und das kann Menschen helfen. Also, und vielleicht haben wir dafür momentan mehr die Möglichkeit, wenn wir uns nicht, keine Ahnung, mit Netflix-Serien oder sonst was zuballern, wäre das halt ein kleines Alternativprogramm.
Also das klingt so ein bisschen für mich, Hinrich, ne? So zum einen nach ohne Krise keine Chance, ja, und zum anderen, wenn ich da so so ganz 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 neugierig an deinen Lippen klebe, denke ich mir so, oh, das klingt so, als ob der Hinrich die Zeit gerade eigentlich ziemlich gut findet und da nicht nur viel Neues lernt, sondern dem ganz viel Gutes abgewinnen kann. Ist das richtig, das so zu verkürzen?
Ich glaube, die Kategorie gut, schlecht, also ich suche nach neuen Kategorien, ich glaube, die da eine Rolle spielen könnten. Ich glaube, für mich geht es darum, ist das der Beginn der Transformation, die jetzt einfach ansteht. Und da glaube ich, das ist ein Ausdruck der großen Transformation, die jetzt, die auch kommen muss. Und die kann in einem Desaster enden, ja, wenn wir meinen, dass es hinterher genauso weitergeht oder nicht. Oder die kann in etwas Neues führen. Oder sie kann, was ich momentan für ein sehr wahrscheinliches Modell halte, sie kann auf der einen Seite das Gute, nenne ich das jetzt mal sehr normativ, fördern und auf der anderen Seite Ungleichheit, Arm und Reich, Disparitäten manifestieren und sogar ausbauen. Und insofern will ich sagen, Roberto, also mich nicht einrichten da drin, aber wach sein. Also wach sein und gucken, welche, ich weiß, ja, nicht Chancen, weiß ich auch gar nicht, aber wach sein, welche Überraschungen oder was es da so geben kann, ja, also ich habe neulich von Bernd Ulrich da aus der Zeit, der hatte diesen schönen Satz da irgendwann, glaube ich, geschrieben, ich glaube, so man hat den Anschein, als ob der Klimawandel, um stärker gesehen zu werden, um stärker beachtet zu werden, in das Gewand eines Virus geschlüpft ist, ja, und um einfach uns zu sagen, das geht nicht mehr. Wir können nicht mehr sagen, das geht nicht, sondern wir können, also wenn wir ein ganzes Land, eine ganze Wirtschaft, also ganz viel runterfahren, dann können wir ja nur noch sagen, das und das wollen wir nicht, wenn dann Greta wieder um die Ecke kommt oder wer auch immer. Ja, dann können wir sagen, diesen Wechsel wollen wir nicht. Aber wir können nicht mehr sagen, ach, geht leider nicht und zu schwierig und zu langwierig und das sind so Dinge, die ich mit großem Staunen sehe und denke, ja, wow, was für eine Veränderung und was für Umwälzungen deuten sich da an. Dass diese Umwälzung, dass diese Transformation jetzt beginnt, dass die kommen musste, ist nicht überraschend. Und ich glaube, das ließ sich ja erahnen, dass das jetzt kommt und dass es dieses Gewand angenommen hat, das konnten wir nicht. Und wenn es gelänge, jetzt die Beachtung, Bearbeitung, das Spüren von dem, was da gerade vor sich geht, zu verbinden mit den anderen großen Themen wie Artenvielfalt, zum Beispiel und Klima. Also wenn wir das systemisch angucken, die Verbundenheit dieser Komplexe, dann kann das eine Chance sein, wo wir sagen, ach, das war jetzt der Wake-up-Call. Dann kann es ein Wake-up-Call sein. Also es trägt in sich das Potenzial des Wake-up-Calls, sage ich mal so. Ja.
Mach mal eine Einschätzung. Also ich verstehe die Betrachtung, ich verstehe die Vision. Wenn du sagst, null, es wird sich nichts verändern, wir fallen zurück in das alte Normal oder den alten Wahnsinn, und 10, wir werden die Transformation haben, die wir brauchen. Was ist dein Gefühl heute?
Mein Gefühl ist zwischen 6 und 7. Ja, das ist ein Aufwachen gibt. Aber dieses Gefühl ist auch eine Hoffnung. Ja, von daher würde ich eher sagen, das ist die Hoffnung, dass es so sein wird. Und auch da wird es ja so sein, dass wir im reichen Deutschland, Westen, wie auch immer, zu den Gewinnern zählen, sehr wahrscheinlich. Weil wir, also Homeoffice macht Sinn, wenn man ein Home hat. Ja, und wenn man eine Arbeit hat. Und da nervt mich natürlich das Jammern und Klagen auf sehr hohem Niveau, wenn ich mir das ein bisschen internationaler angucke. Und deshalb haben wir die Möglichkeit, viel mehr als in anderen Regionen zum Teil da etwas draus zu machen. Aber auch die Verantwortung, dieses denn zu tun und dieses umzusetzen als Vorreiter und als eines der reichsten Länder. Aber ich kann sozusagen nachdenken darüber hier. Ich sitze in Berlin, nicht weit entfernt von der Charité, vom Virchow-Krankenhaus und also wahrscheinlich von den besten Kliniken mit in Europa, ja, und da gibt es genug Möglichkeiten, und da lässt sich gut sinnieren, ja. Ich bin nicht der Wanderarbeiter, der in Delhi rausgeschmissen ist und dann erstmal irgendwie tagelang irgendwie versucht, in sein Dorf wieder zurückzukommen, und für den es heißt, nicht arbeiten heißt nicht essen. Ja, und das betrifft da ja in diesem größten Experiment, was es hier gab, irgendwie halt 300 Millionen Leute oder so. Das ist einfach unvorstellbar. Und ich glaube, diese Dimensionen, die sind kaum zu erahnen.
Hinrich, ich habe zwei Fragen. Oder vielleicht ist es auch eine Frage in unterschiedlicher Ausgestaltung, ja. Du hattest, als du vorhin von Hans Pfeiffer gesprochen hast, auch von Führung und Selbstverantwortung gesprochen, so als zwei große Themen, die für dich relevant sind. Eine Unterfrage ist, inwiefern hat jetzt die Zeit mit Corona für dich den Blick verändert auf Führung und Selbstverantwortung? Und die andere Frage ist, bedeutet Führung und Selbstverantwortung in Deutschland was anderes als beispielsweise in Kalkutta?
Ja, Führung und Selbstverantwortung. Ich glaube, eine mögliche Erkenntnis aus der Zeit, in der wir jetzt leben, für Führung und Selbstverantwortung, die ich ja hoffe und mir auch vorstellen kann, ist, dass die Bedeutung von Selbstführung und inwieweit Selbstführung dann zu Selbstverantwortung führt, dass die wächst, dass einfach eine größere Eigenverantwortung oder ich nenne es mal Selbstkompetenz, eine größere Selbstkompetenz in Arbeitsvorgängen möglich und gefordert ist. Und ich nehme auch wahr, also in mir sagen auch Menschen in Coaching-Prozessen, dass es natürlich auch in diesen Zeiten der Orientierung Menschen gibt, der Unsicherheit Menschen gibt, die sagen, wir haben einen höheren Orientierungsbedarf oder wir haben ein stärkeres Führungsbedürfnis, und die stärker nach Orientierung und solchen Momenten, die sich das stärker wünschen von ihren Führungskräften. Ich glaube aber, auf der anderen Seite ist es eine große Möglichkeit, von außen nochmal drauf zu gucken, also aus Sicht der Führung, und zu sagen, hey, jetzt sind wir doch alle jetzt sind wir in einer neuen Situation. Lass uns doch diese Situation nutzen, um mal von außen drauf zu gucken, aus dem Helikopter oder aus so einer Metaperspektive. Wie könnten wir es denn jetzt anders machen? Was hilft uns? Was fehlt uns? Wie könnten wir unsere Arbeitsprozesse mal neu denken, mal neu strukturieren? Eine seltene Möglichkeit, die wir jetzt haben. Und da sehe ich ein ganz großes Potenzial und eine ganz große Chance drin. Was das für Führung und Selbstverantwortung in Kalkutta heißt, da bin ich noch am drüber nachdenken. Da würde ich jetzt keine These wagen, weil das auch sehr stark kulturell spezifisch beantwortet werden muss, hinsichtlich von Individualität und Bezug auf Gruppe und Gemeinschaftsgefühl und diese ganzen Momente, wo ich früher schneller mit einer Meinung am Start gewesen wäre und momentan da immer mehr hingucke und sage, aha, so könnte es vielleicht sein, ja, so.
Ja. Wir haben von deiner Vorgästin eine Frage mitbekommen. Und wenn wir jetzt eben Situationen angeguckt haben, gucken, wollen wir jetzt mit dir mehr ins Große, ganz ins Makro gucken. Was können wir tun, um die Angst in unserer Gesellschaft, und ich ergänze, und in unseren Organisationen, konstruktiv zu überwinden?
Oha, das ist ja eine große Frage. Die Angst, konstruktiv zu überwinden. Ja. Ja. Ich glaube, ein erster Weg ist, die Angst wahrzunehmen als Angst. Sie also mit Akzeptanz zu arbeiten. Ja. Und Angst auch, also Angst, Not, Verzweiflung, was es da alles gibt, da erstmal hinzugucken und die ernst zu nehmen und nicht vorschnell darüber wegzuhubbeln mit positiver Psychologie und Kopf hoch und wird schon wieder und ist doch nicht so schlimm und guck mal hier, sondern das ist für mich das Allerwichtigste überhaupt, erstmal diese Angst ernst zu nehmen und zu gucken, was steckt denn hinter der Angst. Steckt hinter der Angst als mal so eine Hypothese, dass ich mich bisher nicht genug getraut habe, das Leben zu leben, was ich leben wollte. Steckt hinter der Angst, dass ich viel zu sehr Ansagen bekommen habe. Steckt hinter der Angst, was mache ich, wenn ich auf einmal bestimmte Gewohnheiten des Konsums, des Kontakts nicht mehr zur Verfügung habe und auf mich geworfen bin und es einfach nicht gewohnt bin oder zum ersten Mal in so einer Phase des Full Stop drinstecke. Wenn das so wäre, das sind ja nur so ganz, das sind ja nur so mögliche Hypothesen, dann könnte das dazu führen, dass ich sage, wie lässt sich Selbstführung oder Selbstverantwortung in der Arbeitswelt stärken, in der Kommunikation. Also da bin ich wieder bei dem Menschenbild letztendlich, ja. Menschen etwas zutrauen, ja, also nicht nur vertrauen, sondern jemand auch etwas zutrauen. Das ist ja dieses sperrige Wort der Ermöglichungsräume, die wir haben. Also das wären so mögliche Denkrichtungen, nach der Akzeptanz zu schauen, welche Grundlagen gibt es denn möglicherweise, was steckt hinter der Angst und dann gemeinsam zu überlegen, worauf wollen wir den Fokus unserer Aufmerksamkeit denn legen? Ja, ich glaube, das wird eine ganz wichtige Frage der Zukunft sein, der Fokus unserer Aufmerksamkeit. Wir jeden Moment entscheiden wir uns ja, worauf wir unsere Aufmerksamkeit, worauf wir unseren Fokus richten. Und das stärker als Wahlmöglichkeit, das stärker bewusst zu tun, das wäre für mich so ein Weg, der des Konstruktiven, Marc, von dem du eben sprachst. Wie können wir, oder was in dieser Frage steckt, wie können wir da reingehen? Und vielleicht ein letzter Satz dazu, die auf der Grundlage dieser Frage steckt für mich das Prinzip des Interseins oder Interbeing, nennt das unser Lehrer, also der wechselseitigen Verbundenheit. Wenn es mir gelingt, aus so einem Dualismus ein bisschen auszusteigen, das ist deine Angst, die hat mit mir ja nichts zu tun, sondern ich, ja, wenn es mir gelänge zu sehen, was ist mein Anteil in deiner Angst oder was ist da das Verbindende? Ich glaube, dann fallen Antworten anders aus. Ja, wenn wir dieses Ich-Du ein wenig, wenn uns das gelänge, das ein wenig mehr zu überwinden in Richtung von konstruktiv.
Ja. Ja. Wobei ich das Buberpaar Ich-Du eigentlich sehr positiv assoziiere und da eher das Ich ist, das Gegensätze, aber ich glaube, die Intention ist genau gut verstanden. Ich habe eine Sorge. Wir haben heute dieses Innehalten in einer Phase, wo alle wissen, es ist eine Phase zwischen dem Gestern und das Morgen wird anders sein. Eine Unsicherheitsphase. Ich habe eine Sorge, dass wir in wenigen Wochen diejenigen haben, die die Medien dominieren, die dann uns erklären werden, warum sie immer schon recht hatten. Weil ex post dieses Experiment sehr einfach zu bewerten ist. Und dass das eine sehr laute Stimme werden kann. Ist das etwas, was du ähnlich siehst oder was ist deine Reflexion dazu?
Ich glaube, also bei mir hätten sie eine Schwierigkeit mit der Credibility, also die Welterklärer. Also wer heute als Welterklärer kommen möchte, der muss sich schon ganz schön anstrengen, weil wir erleben ja, und das sagen ja alle Statements des Weils, also ob das jetzt in dem Interview von Herrn Schäuble oder wo auch immer drin war, wie schwierig es ist, also jetzt zu entscheiden oder jetzt Weichen zu stellen. Und deshalb bin ich ja froh, dass es so etwas wie eine Leopoldina gab, also jedenfalls eine interdisziplinäre Gruppe, in der Soziologen, Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen etwas mitgemacht haben. Und dann unsere Kanzlerin sagt, das interessiert mich, auf so einen interdisziplinären Ansatz zu hören. Insofern wird es nicht gehen, hinterher nur auf die Virologen zu schimpfen, sondern da hoffe ich, dass wir uns daran erinnern, dass es eben sehr schwer ist, in der jetzigen Situation, in der wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, Entscheidungen zu treffen. Und dass hinterher Leute sind, es geben wird wie immer, die dann sagen, wir hätten schon 2 Wochen später oder früher dies oder jenes machen würden. Damit ist zu rechnen, aber die Glaubwürdigkeit, die werde ich nicht sehr hoch sehen. Ich habe in den letzten Wochen, ich glaube, es war fast das Einzige, was ich mal so als Film gesehen habe, die Getriebenen, also diese Dokumentation zu der Situation 2015, als da entschieden werden musste, wie gehen wir um mit den Menschen, die sich da auf den Weg machen. Und in welchen unglaublichen kurzfristigen zeitlichen Entscheidungssituationen da gehandelt werden musste. Und da erlebe ich eigentlich gerade, dass mit hohem Respekt, wie eine Staatlichkeit funktioniert, wie eine Staatlichkeit funktioniert und wie eigentlich dass also neoliberale Modelle oder die Konsumgesellschaft so überhaupt nichts beizutragen hat in Richtung Gemeinwohl, jetzt wieder andere Qualitäten gefragt sind.
Ich habe eine Provokation genau da drauf, aber Roberto, willst du?
Ach so, ja, ich guck mal, weil ich wollte auch ein bisschen in eine leicht provokante Richtung. Du, Hinrich, wir beide finden ja Willy Brandt gut. Ne? Ich als Naivling, der ja Willy Brandt als Kanzler nicht erlebt hat, aufgrund meines Geburtsjahrganges, sondern noch als Vorsitzender internationalen Sozialisten oder so. Was glaubst du, was würde Willy Brandt heute sagen oder machen? Hast du da ein Gefühl oder einen Gedanken zu? Was wäre so sein Statement oder vielleicht so seine Denkweise über die derzeitige Situation? Vielleicht auch Stichwort internationale Gemeinschaft oder sowas.
Also ich glaube, der da würde ich mir einfach mal erlauben, der Willi zu sagen, der mit hohen Respekt. Ich glaube, seine Art von Gegenwartsfähigkeit, die diesen Menschen auszeichnete, oder seine Art von so einer resonanzbezogenen Geisteshaltung, die der hatte, würde in der Tat das, was du sagst, Roberto, würde noch stärker gucken, was heißt das eigentlich weltweit? Und ich glaube, der hat ja als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission war es ihm ein großes Anliegen, die wechselseitige Verbundenheit Nord-Süd immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, das würde er noch stärker rausstellen. Und vielleicht wäre für ihn dann ein Umgang mit den Eurobonds, fern davon, dass ich da auch nur einen beurteilenden Satz zu sagen könnte, aber möglicherweise würde er da ein bisschen mehr in Richtung Italien gehen. Aber das sind nur Vermutungen. Ich glaube, insgesamt würde er auch sehr stark in Richtung des verantwortungsbewussten Handelns, von dem die gerade Verantwortung tragen, würde er auch gehen. Aber in der Tat, die internationale Verbundenheit und möglicherweise das systemische Sehen oder mit reinnehmen der Umweltfrage, also Umwelt und Gerechtigkeit, oder diese Agenda 2030, die von der UN ja geprägt wird, die würde er möglicherweise stärker in den Blick haben. Ja.
Wenn wir das angucken, dann hört sich das sehr positiv an. Wenn ich 2015 sehe und danach das Erstarken einer AfD, wenn ich internationale betrachte, was wir an Polarisierung sehe auf Jahre vorher, die eher international affin waren, dann beschleicht sich mir auch eine Sorge, dass wir eine Welle jetzt haben, der Verbundenheit auch, eine Phase der Transition, aber dass die auch zurückschwappen könnte. Ist das nur meine Sorge oder teilt ihr die?
Roberto, was meinst du?
Ich würde Marc fragen, mach's nochmal konkreter.
Nach 2015, und ich fand es eine mutige, klare, schnelle Entscheidung. Es sind viele Flüchtlinge aus meiner Sicht gerettet worden, zu uns gekommen. Aber das Narrativ, das in größeren Teilen unserer Gesellschaft daraus gemacht wird, ist überhaupt kein Rettungsnarrativ oder ein Stolznarrativ, sondern ein "Wir haben es nicht im Griff gehabt" Narrativ. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft spaltet in einer Größenordnung, die mich nachdenklich werden lässt.
Und deine Frage bezieht sich sozusagen darauf, wie das Narrativ jetzt über die derzeitige Situation sein könnte.
Ja, weil ich finde, dass die Betrachtungen recht positiv sind wir haben viele Chancen, viele Ideen. Ich respektiere und unterstütze und mag diese Blickrichtung. Teile sie auch. Und ich frage mich, welchen Diskurs wir heute führen müssen, mit wem, um diese Verbundenheit herzustellen. Oder wie wir solche Phänomene, was das für mich heißt. Und da habe ich wirklich keine Antwort und auch keine Intuition, wo ich hingucken muss. Ja. Und das interessiert mich, Hinrich, wie du, Roberto, was ihr dazu denkt. Wo müssen wir hingucken, damit wir das klug miteinander verbinden, jetzt in der Zeit, wo sich gerade viel bewegt?
Also mein erster Gedanke ist tatsächlich eher so, dass ich glaube, also ich weiß nicht, wo wir hingucken müssen, weil es ist natürlich die Frage, wer ist wir? Ne? Ich glaube aber, dass die deutsche Gesellschaft, so differenziert man sie auch betrachten muss, erstmal merkt, im Vergleich beispielsweise mit vielen anderen Ländern, funktioniert gerade der Krisenmodus hier ganz gut. Ne? Sei es jetzt, was das in Totenzahlen bedeutet, sei es das, was die medizinische Betreuung bedeutet. Und wenn das auch so getragen wird von Medien und generell vom Mehrheitsdiskurs, wird das auch zum positiven Narrativ im Sinne von, oh, das haben wir ganz gut gemanagt. Und das steht dann meiner Meinung nach auch im Gegensatz zum Narrativ von 2015, was eher vielleicht noch mehr als jetzt emotional, welcher noch emotionaler geprägt war, weil die faktischen Auswirkungen von 2015 waren ja für jeden Einzelnen oder jede Einzelne von uns minimal, ja, im Vergleich zu dem, was wir jetzt für Auswirkungen haben. Also ich finde das ganz spannend, diese zwei Situationen, diese zwei Krisensituationen nebeneinander zu stellen, ja, und merkt da erstmal nur sozusagen diese Unterschiede, die ich gerade benannt habe. Mehr kann ich dazu erstmal gar nicht sagen.
Und der Virus kann nicht gut beschuldigt werden, der ist einfach da.
Also vielleicht noch so eine Vermutung von mir. Also ich glaube, die Entscheidung, in welche Richtung dieses Narrativ gehen wird, mag, die fällt jetzt, in dem Moment, in dem die Autowirtschaft sagt, wir wollen weiter irgendwie Dividende ausschütten oder Boni auszahlen, plus wir hätten gerne Subventionen für die Produktion von SUVs, ja, die Debatte, die gerade läuft. Und wird da was gesagt oder wird gesagt, geht's noch, ja, geht's eigentlich noch? Das sind so Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, wo wir gucken müssen, wie positionieren wir uns, jetzt und welche Impulse geben wir in diese Debatte rein, weil irgendwann wird es darum gehen, sich selber dazu positionieren. Und wenn wir, entweder kommen wir in den Strudel und sagen, jetzt wollen wir aber so vieles nachholen, oder wir kommen in so einen Modus, wo wir sagen, wir haben aber auch viel gewonnen. Wir haben neue Erfahrungsräume gewonnen und wir haben eben gesehen, und da bin ich wieder an dem, was ich da am Anfang gesagt habe, dass das Gegenteil von zu viel nicht weniger sein muss, sondern eben genug oder anders. Aber die, ja, der Harald Welzer hat das mal genannt, die Schwerkraft mentaler Infrastrukturen, ja. Also wir sind, das fand ich so genial, ja. Die ziehen uns natürlich immer wieder runter, diese Gewohnheiten. Und ich hoffe nur, dass wir fit genug sind oder hier rauskommen, um zu sagen, nee, das haben wir aber jetzt gelernt oder das würden wir gerne anders machen, wirklich anders machen. Und insofern, bleibt alles anders.
Ja, und das ist eine Arbeit heute oder eine Frage heute der Entscheidung, wie ich Freiheit und Demokratie gestalte, sehr persönlich, ja.
Ja.
Ja. Ja. Eine letzte Frage, bevor wir noch ein paar weitere Themen beleuchten in diesem Segment. In kurz zusammengefasst, was wird diese Zeit bewirkt haben?
Eine neue Nachdenklichkeit und eine Einsicht in die Notwendigkeit, systemisch zu denken und zu handeln. Und es wird dafür auch die Dringlichkeit unterstrichen haben.
Ja. Wir haben ein paar Traditionen in diesem Podcast entwickelt. Bevor wir unsere Fragen stellen dazu, Roberto, was hast du in dieser Folge gehört? Was ist das, was bei dir resoniert und oben aufliegt?
Ad hoc fallen mir zwei, drei Punkte dazu ein. Der erste Punkt, vielleicht weil ich auch dafür so empfänglich bin, ist diese vermeintliche neu gedachte Dichotomie von zu viel und genug. Ja, und nicht zu viel und zu wenig. In der letzten Folge hatten wir die Dichotomie, das Gegenteil von Liebe, beziehungsweise von Angst, ist Liebe, ja, und dass nicht Liebe und Hass miteinander arbeitet. Das finde ich total spannend, also da nochmal anders drauf zu gucken, auf zu viel und genug. Das Zweite, so abgedroschen das ist, aber da kann der John Lennon ja auch nichts für, dieses Lied Imagine, ja, das ist ja nicht umsonst auch eins der besten Lieder des 20. Jahrhunderts. Das hat so eine Kraft, auch natürlich, was jetzt Zukunftsforschung, um das mal wissenschaftlich zu benennen, ausdrückt. Und dass du, Hinrich, das genannt hast, das finde ich, das hat mich total berührt. Ja, weil, ne, Imagine there's no heaven above us only sky. Das ist mega stark. Und dein Wort von Wälzer, ja? Schwerkraft mentaler Infrastruktur. Das I carry with me. Ganz, ganz, ganz stark, ja. Und einfach auch die Wärme, die ich ja vorher schon gespürt habe im Kontakt mit dir, jetzt auch in deinen Gedanken über Welt, über Menschheit im Allgemeinen. Das gibt mir auch immer wieder Kraft. Marc, das sind ja meine Gedanken. Was sind denn so deine Gedanken zu dieser Frage?
Ja, ich spüre eine Spannung und ich liebe diese Idee, weil ich aus konstruktivistischer Sicht die unterstütze und teile. Ist der Mensch freiheitsfähig? Ja, Ausrufezeichen. Wieder jede Empirie und alles Wissen. Und gleichzeitig diese Spannung, dass ich sage, es ist nicht entschieden. Wir haben dieses und jenes. Und dieses kluge Betrachten, Hinrich, was du anfangs sagtest oder später, diese Angst wahrzunehmen und sich ihr zu stellen und nicht zu schnell in meine alte Routine zurückzugucken, sondern sehnsuchtswärts zu denken, was passiert da. Das ist das, was bei mir entsteht. Und insofern habe ich auch ein bisschen Sorge, zu viel konstruktivistisch positiv zu gucken, sondern klug in dieser Debatte zu bleiben und den Schmerz nicht wegzulächeln. Ja, und das gut miteinander zu gucken und deine Morgenroutine verstehe ich damit besser. Wie ist dieses Hochfahren des Systems, das eben kein technischer Prozess ist, sondern dass das alles integriert? Das ist mein Fazit. Aber Hinrich, wenn wir das so sagen, sprechen wir auch von deiner Folge oder was hast du erlebt?
Ich bin sehr... ich bin sehr dankbar eigentlich dafür, einfach mal in dieser Konzentration und mit diesem Fokus nachzuspüren oder dafür die Gelegenheit gehabt zu haben, dies zu tun. Und danke euch für die Leitplanken, ja, die Leitplanken und die Neugier und das Zuhören und das Impulsen letztendlich, ja, was ihr da rein gebracht habt. Ja, für mich war das wertvoll. Danke.
Hinrich, zum Abschluss haben wir auch noch immer die Frage an unseren Gast. Welchen Subtitle, welchen Untertitel würdest du dieser Folge geben?
Ja. Dieser Folge. Ach, spontan fällt mir ein, mit Willi um die Welt.
Super. Ah, schön.
Mit Willi um die Welt. Gib mir kurz die Connection dazu.
Naja, also der Willy Brandt, das Internationale, die Verbundenheit des Ganzen, was wir immer mal wieder ein bisschen umschritten haben, die Verbundenheit und nicht die punktuelle Betrachtungsweise, sondern eigentlich die Aufforderung, die darin liegt, zu sehen, ist es jetzt der Einstieg in die Transformation, kann die gelingen? Ja. Und das kann man ja nicht machen, sondern das kann gelingen. Und das hängt von ganz vielen Faktoren, nicht zuletzt von uns ab. Ja.
Ja, Interbeing. Ja.
Eine weitere Tradition, die hast du schon erfahren. Wir wollen dich dazu einladen, sie fortzuführen. Was findest du eine spannende Frage für unseren nächsten Gast, für unsere nächste Gästin?
Also, ich frage hin und wieder Menschen, stelle denen die Frage, die heißt, welche Frage stellst du dir im Leben immer wieder? Und wie lautet jetzt gerade deine Antwort darauf? in dieser Zeit?
Ja. Welche Frage stellst du dir im Laufe des Lebens immer wieder? Wer ist jetzt gerade? Wundervoll. Hinrich, super. Roberto, was für eine großartige Stunde. Sie ist rum.
Erstaunlich.
Ja.
Euch beiden, Hinrich, dir super herzlichen Dank. Viele spannende Insights, spannende Gedanken, die du entwickelt hast. Spaß am Diskurs. Großartig, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Roberto, dir vielen Dank für deins Mitkicken, hin und her denken und die Doppelpässe, die ich mit dir sehr liebe.
Ja, und ich bedanke mich bei euch beiden für eure unglaublich schöne, warme Stimme. Vielen Dank.
Und ich danke euch für die Initiative und bin gespannt, welchen Gesprächsreigen ich in den nächsten Tagen und Wochen hören darf. Bis dahin.
Danke. Damit verabschieden wir uns von allen Hörerinnen und Hörern. Wir hoffen, dass ihr in dieser Folge genauso viel Spaß hattet wie wir drei. Stay tuned, schaltet wieder rein. Bis bald und auf Wiedersehen.
Ciao.